Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Es gilt als das erfolgreichste deutsche Startup der vergangenen Jahre. Flixbus wurde 2013 von 3 Freunden gegründet. Heute fährt das Fernbusunternehmen in 28 Ländern und bietet 250.000 tägliche Verbindungen an. Einer der Gründer, Daniel Kraus, war Montag zu Gast in SWR 1 Leute und erzählte, dass Flixbus mit dem kleinen Startup von vor 5 Jahren heute nichts mehr zu tun hat.
Also aktuell ist es so, dass wir ungefähr 1200 Kollegen in der Zentrale haben. Die machen eben Marketing, Vertrieb, Technologie, gucken, dass die Busse auch allermeistens pünktlich sind und überwachen, dass das alles sicher und gut vonstatten geht. Und obendrauf kommen natürlich über 7000 Busfahrer, die jeden Tag die Kunden sicher und zuverlässig ans Ziel bringen. Also wir fühlen uns noch wie ein Startup, aber man kann auch schon sagen, wir sind ein kleiner Mittelständler.
Ja, die Wirtschaftswoche hat mal von dem unheimlichen Siegeszug von Flixbus geschrieben. Sie haben ja wirklich Fernbus, Megabus, Postbus oder auch Helö, die Fernbussparte der österreichischen Bahn, zugekauft. Sind Sie die Heuschrecke der Fernbusunternehmen?
Ich glaube nicht, dass wir die Heuschrecke sind. Unser Ziel ist es, günstige und nachhaltige Mobilität wirklich jedermann zur Verfügung zu stellen. Wir hatten in Zentraleuropa den Bus nicht so wirklich als Alternative zum Zug. Es gab dann die Mitfahrgelegenheit als Ausweichbewegung. Und als der Markt entstanden ist, haben sich da sehr, sehr viele getummelt. Und in unseren Augen, einige haben auch am Markt, am Kunden vorbei entwickelt. Und über die Zeit war das eben nicht erfolgreich. Und dann hatten wir die Chance, sozusagen zu konsolidieren und damit auch ein nachhaltig erfolgreiches Angebot für alle Beteiligten, die Partner, uns, aber vor allem auch den Kunden zu bauen. Und deswegen halte ich Heuschrecke nicht für den richtigen Begriff.
Wem gehört das Unternehmen denn auf dem Papier?
Auf dem Papier ist es auf alle Fälle noch ein gründergeführtes Unternehmen. Also ein Großteil gehört noch uns 5 Gründern. In der Geschäftsführung vor allem Jochen, André und ich noch tätig. Und daneben gibt es eine ganze Anzahl von Investoren. Das sind amerikanische Investoren dabei, das sind deutsche Investoren dabei, sowohl Venture Capital Investoren, also die es quasi professionell machen, das Investieren, als auch strategische Investoren wie hier Daimler, also quasi direkt vor der Haustür, und auch aus der ganz frühen Phase noch Privatpersonen, die einfach damals an uns geglaubt haben.
Ist es richtig, ein US-Investor, eine Fondsgesellschaft hält weiterhin den größten Anteil?
Ja, den größten Einzelanteil hält eine amerikanische Fondsgesellschaft, ein amerikanischer Investor im Prinzip, ja.
Jetzt habe ich in der Recherche versucht herauszufinden, wie denn die Gewinne von Flixbus sind, und habe da wenig finden können. Heißt das, Sie machen immer noch Verlust?
Nee, das heißt, wir sprechen da nicht drüber, weil wir Gott sei Dank auch nicht drüber sprechen müssen. Wir haben von den Investoren eine sehr freie Hand. Also deswegen sage ich gründergeführtes Unternehmen. Das sind allerhöchstens strategische Diskussionen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir seit 2017 profitabel wirtschaften. Und zwar nicht nur in Deutschland, das war schon 2016 der Fall, sondern als gesamte Gruppe. Und da sind wir recht stolz drauf. Allerdings veröffentlichen wir eben keine Zahlen darüber.
Ist das nicht eine ungewöhnliche Unternehmenspolitik, die Zahlen nicht zu veröffentlichen?
Naja, ich glaube, wir sind noch als GmbH ein privates Unternehmen in privater Hand. Und da ist es durchaus üblich, die Zahlen nicht direkt zu veröffentlichen. Irgendwann, ab einer gewissen Größe, ist es ja durchaus so, dass sich Unternehmen damit beschäftigen, an die Börse zu gehen oder andere Unternehmensformen einzunehmen. Dann gibt es eine gewisse Veröffentlichungspflicht. Aber bei fast allen GmbHs, auch den klassischen schwäbischen Mittelständlern, dann liest man die Zahlen immer erst nachlaufend irgendwann im Bundesanzeiger. Die werden selten dann direkt im Jahr veröffentlicht.
2014 war Flixbus noch Testsieger unter den Fernbusunternehmen. 2 Jahre später befand Stiftung Warentest den Service an Bord nur mittelmäßig und kritisierte eine aggressive Preispolitik auf dem Rücken der Subunternehmer. Flixbus-Gründer Daniel Kraus war am Montag zu Gast in SWR 1 Leute und stellte sich auch der Kritik an rücksichtslosen Busfahrern.
Man kann über die Zeit, wenn man merkt, dass es immer enger wird, und das tun wir auch, die Fahrpläne sozusagen entschlacken und etwas entzerren.
Wie oft wird das gemacht?
Normalerweise 2-mal im Jahr, weil wir ein bisschen Fahrplanstabilität natürlich suchen und nicht sozusagen alle 2 Wochen irgendwie die Fahrpläne anpassen. Aber es gibt Sommer- und Winterfahrpläne, und wenn wir da über die Daten, also wir messen ja immer, ob die Busse zum Beispiel im Stau sind etc., wenn wir da über die Daten herausfinden, naja, das reicht immer nicht, und dann kann das dazu führen, dass die auch etwas sportlich fahren, dann würden wir Fahrpläne anpassen, um denen mehr Luft zu geben. Und wie gesagt, wenn es ein grundsätzliches Thema ist, mal, weil immer der gleiche Fahrer vielleicht über die Stränge schlägt, dann gehen wir mit denen ins Gespräch. Dann gibt es, wie gesagt, Fahrsicherheitstraining etc. Bis hin zu entsprechenden Konsequenzen. Aber grundsätzlich, ich fahre doch recht häufig, ist es so, dass nicht jeder sich so darstellt, wie der Hörer das gerade geschrieben hat.
Wobei manche Fahrer vielleicht über die Stränge schlagen müssen, weil es anders gar nicht zu regeln ist. Es gab mal eine Reportage, werden Sie sicher auch kennen, des Teams Wallraff. Und dort hatte sich ein Reporter dann über 2 Jahre immer mal wieder als Fernbusfahrer anstellen lassen. Und der stellte dann fest, dass der Fahrplan regelmäßig so getaktet sei, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen auch gar nicht eingehalten werden konnten. Bei Stau fiel die Pause dann am nächsten Halt einfach weg. Wie haben Sie denn damals auf diese Reportage reagiert? Das war ja im Jahr 2017.
Ja, genau. Zweierlei. Zum einen haben wir die, ich nenne es mal, Anschuldigungen überprüft. Und dabei kam ja mittlerweile auch leider gerichtlich bestätigt heraus, dass das zu großen Teilen falsch war. Also das war zum Beispiel nicht über 2 Jahre und er hat sich auch nicht entsprechend anstellen lassen. Also da waren leider sehr viele Behauptungen im Raum. Das ist das eine. Nichtsdestotrotz haben wir dann angefangen, noch vermehrt zum Beispiel Kontrollen zu machen, Mystery-Shopper mit an Bord zu schicken. Wir haben eine Institution geschaffen, die heißt bei uns regionale Operations Manager, die regelmäßig die Unternehmen besuchen und gucken, ob die betrieblichen Abläufe alles so passen. Und wir haben eben genauer noch in die Fahrpläne hereingeguckt und haben jetzt einen regelmäßigen Verbesserungsprozess, der nicht nur sozusagen nachfragegestützt ist, sondern eben auch auf den Daten basiert, wie zum Beispiel Staus, Autobahnbaustellen und irgendwelche Verzögerungen, wo wir dann die Fahrpläne eben anpassen.
Was viele Mitfahrer ja auch dann feststellen, dass die Fahrer tatsächlich so übermüdet sind, dass schon Mitfahrer ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, mir ist das Risiko jetzt zu groß, in diesem Flixbus weiterzufahren.
Naja, also grundsätzlich ist es anspruchsvoll bei uns die Nachtlinie. Und da haben wir extra ein Nachtlinienkonzept erarbeitet, dass immer 2 Fahrer gleichzeitig auf dem Fahrzeug sein müssen, um sich gegenseitig zu überwachen vor allem. Und tagsüber ist es so, dass wir penibelst darauf achten, dass die ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Das wird ja auch elektronisch überwacht. Und bei Verstößen dagegen sind wir rigoros. Also da gibt es dann Abmahnungen und da wird auch ganz schnell mal dann ein Fahrer nicht mehr auf den Flixbus eingesetzt, was tatsächlich auch harte Konsequenzen für denjenigen haben kann. Aber wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass die ausgeschlafen sind. Und das wiederum sind dann Diskussionen mit unseren Partnerunternehmen, dass die eben auch in anständigen Hotels untergebracht werden. Falls dann mal einer zu sehr irgendwie in die Nacht Netflix guckt, kann das vorkommen, soll aber nicht vorkommen. Und wie gesagt, auch da, wenn uns was gemeldet wird, gehen wir dem immer sofort nach, weil die Sicherheit ist das A und O und die wird durch den Fahrer besonders verkörpert.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Wer hat denn nun gewonnen bei der amerikanischen Zwischenwahl? Ein bisschen beide Seiten. Die Opposition, die Demokraten, haben das Repräsentantenhaus gewonnen. Die Republikaner haben ihre Mehrheit im Senat ausgebaut. Josef Bramel ist Politikwissenschaftler und Amerika-Experte. Bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist er für transatlantische Beziehungen zuständig. Er war am Donnerstag zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Und Josef Bramel sagt über die Zwischenwahlen und deren Bedeutung für Europa und Deutschland:
In Trumps Welt gibt es keine Freunde. Staaten haben keine Freunde, sondern nur Interessen. Und was bei Trump verschärfend hinzukommt, er meint, er kann seine Interessen, Amerikas Interessen, nur durchsetzen auf Kosten aller anderen. Also Nullsummendenken, ich gewinne und du musst die gleiche Summe dann verlieren. Das heißt jetzt übersetzt, wenn Trump meint, dass diese Ordnung, die Amerika sehr wohl geschaffen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt Amerikas Feinden wie Europa und China hilft, dann muss ich die zerstören. Und genau das macht er mit System. Er zerstört alles, was Recht und Ordnung ist. Dann gilt, wenn es keine Rule of Law mehr gibt, das Recht des militärisch Stärkeren. Und dann kann man auch seine Verbündeten erpressen und das passiert derzeit.
Aber wenn Sie das Militär ansprechen, hat Trump in diesem Punkt nicht doch recht, dass er sagt, es ist nicht akzeptabel, dass die Amerikaner für die NATO so viel bezahlen und die Europäer inklusive der Deutschen so wenig?
Das ist eine Milchjungenrechnung, um politisch korrekt zu sein. Früher hätte man da Milchmädchenrechnung gesagt. Weil nämlich Amerika sehr wohl jetzt sich 6% seiner Wirtschaftsleistung für Militär leisten kann, weil andere Länder den Amerikanern ihr Geld geben. Früher waren es die Chinesen, die machen es nicht mehr, seitdem sie gebrannt wurden. 2007, 2008 sehr viel Geld verloren haben, die Japaner auch nicht mehr so. Wir sind jetzt in die Bresche gesprungen. Also, die Amerikaner können locker investieren in ihr Militär, können über ihre Verhältnisse leben, als Privatpersonen, als Unternehmen, als Staat, als Militärstaat, weil es das Ausland zahlt. Und wir lassen uns dann noch die 2% reindrücken und dürfen dann den Schutz der USA nur dann erwarten, wenn wir von Lockheed Martin die F-35 kaufen.
Das heißt, wenn der Crash kommt, ist unsere Kohle futsch?
So könnte es wieder einmal sein. Wir haben das letzte Mal schon sehr viel Lehrgeld hoffentlich bezahlt, wenn wir wirklich etwas daraus gelernt haben. Aber es gibt immer noch Anleger, die legen in die sogenannten tiefen Märkte an. Das ist ja so ein schöner Euphemismus. Wer diese Schulden bezahlen soll in Amerika, das weiß keiner. Amerika ist wieder über beide Ohren hinweg verschuldet.
Wann kommt der Crash in den USA?
Wenn ich das wüsste, würde ich hier nicht bei Ihnen sein, sondern würde man da ein schönes Leben auf Hawaii machen.
Zeitraum? 5 Jahre, 10 Jahre?
Ich sage Ihnen das als ehemaliger Landwirt, wenn Sie eine Kuh nach oben schmeißen, kommen Sie irgendwann runter. Da gibt es schon auch Beobachtungen, empirische Beobachtungen, dass wenn man so viel heiße Luft in dieses System reinpumpt, und wir haben in Amerika 4.500 Milliarden Geld gedruckt, in Europa werden wir demnächst 3.000 Milliarden Geld gedruckt haben. Das hat eine Blase bewirkt und die wird sich irgendwann entladen.
Sowohl für die Weltbank als auch für das amerikanische Repräsentantenhaus hat der Politikwissenschaftler Josef Bramel schon gearbeitet. Aktuell ist er bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zuständig für transatlantische Beziehungen. Und nach der Halbzeitwahl hat er am Donnerstag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim seine Einschätzung abgegeben, ob Donald Trump in 2 Jahren noch einmal antritt.
Ich glaube, der Wunschtraum vieler ist ausgeträumt, dass Trump da gar keinen so richtigen Bock drauf hat, weil er ja viel lieber Golf spielen möchte. Ich meine, das wurde wirklich ernsthaft debattiert, ob er dann wirklich durchzieht. Und nee, ich glaube, der hat Lust.
Das Einzige, was dazwischen kommen könnte, ist ein Impeachment-Verfahren, das Sie für wie wahrscheinlich halten?
Bislang eher unwahrscheinlich, zumal jetzt nach diesen Kongresswahlen. Wir haben ja das Bollwerk Senat weiterhin in republikanischer Hand. Es könnte durchaus angestrengt werden, so wie seinerzeit in der Clinton-Ära, als eben eine Mehrheit des Abgeordnetenhauses das Verfahren einläutet. Aber dann würde es nach jetzigem Stand im Senat scheitern, weil da braucht es 2 Drittel der anwesenden Senatoren. Und da muss da schon noch sehr viel mehr ans Tageslicht kommen, was wir beide noch nicht wissen können.
Wen werden die Demokraten gegen Trump nominieren? Diesen texanischen Menschen, der so knapp verloren hat?
Ja, der war vielversprechend. Er hat sich viel zugemutet im Heartland der Roten, hätte ich beinahe gesagt, der Republikaner in Texas hier, Ted Cruz herauszufordern. Er hat es auch geschafft, zig Millionen Geld einzuwerben. Das heißt, es wäre schon mal die halbe Miete, um im Vorwahlkampf der Demokraten zu bestehen. Er ist Latino. Da geht es auch um eine künftig wichtige Wählergruppe. Ich glaube, dass der noch mal eine zweite Chance bekommt, hier doch noch die Fahne der Demokraten hochzuhalten.
Also dieser Beto O'Rourke. Dann gibt es noch immer auch die Spekulation, jemand aus der Familie Obama, nämlich Michelle, könnte noch auf die Bühne treten. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Es ist nicht unwahrscheinlich, aber vorher haben die Demokraten noch andere Probleme. Sie reden nach wie vor von Joe Biden.
Bitte?
Und man weiß, dass die Demokraten wirklich größere Probleme, was Ideen angeht, haben, wenn sie wieder den dann doch fast 80-jährigen Joe Biden nochmal als Zukunftsinspirator ins Rennen schicken. Oder Bernie Sanders, der ist ja dann auch im besten Mannesalter mit 79, wenn es dann in 2 Jahren soweit ist. Solange sie noch solche Ideen hegen, glaube ich, haben sie es auch nicht wirklich verdient, die Wahlen zu gewinnen.
Und so schrecklich viel Zeit bleibt ja nicht mehr.
Ja, Trump macht seit 2 Jahren schon wieder Wahlkampf. Er macht das sehr zielorientiert und die Demokraten haben nach wie vor diesen Bürgerkrieg im eigenen Lager. Wir hatten ja Hillary Clinton, die Bernie Sanders und die seinen übervorteilt hat. Da gab es heftige Auseinandersetzungen und die lecken nach wie vor ihre Wunden. Und solange da nicht ein Kompromiss einigermaßen gefunden wird, bleiben die auch ein Fressen für Trump, damit er dann eben wie ein Fuchs da in diesen Hühnerstall hineingehen kann.
Das heißt, eine zweite Amtszeit von Trump durchaus realistisch.
Ich halte es für wahrscheinlicher als dass andere wunschdenken, dass er seines Amtes enthoben wird.
SWR 1, Leute der Woche.
Sebastian Schlösser war ein gefeierter Theaterregisseur, mit 27 Jahren schon am Hamburger Schauspielhaus. Eine bipolare Störung brachte sein Leben ins Wanken. In manischen Phasen war er größenwahnsinnig, arbeitete Tag und Nacht und war extrem produktiv. In den depressiven Phasen konnte er sich nicht fühlen und dachte an Selbstmord. Sebastian Schlösser hat über die unterschiedlichen Phasen in SWR1 Leute diese Woche berichtet.
Ich bin mit meiner Ausstatterin, mit Nicole Fleuler, mal durch Essen gelaufen, durch diese riesige Einkaufsstadt und habe vor ihr gestanden und habe gesagt, Entschuldigung Nicole, aber ist das das wahre Leben? Und dann hat sie mich ganz traurig angeguckt und hat gesagt, ich fürchte ja, Sebastian. Und da, weil das eben von jemandem kam, dem ich sehr geschätzt habe und vertraut habe und so. Und wenn die dann schon sagt, es wird nicht schöner als das hier,
dann zieht es einem wahrscheinlich noch mehr den Boden unter den Füßen weg.
Also ist jetzt auch nicht böse, bin ich auch dankbar für ihre Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit da. Aber da war schon so ein Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiter konnte. So. Und,
aber Sie haben auch währenddessen gearbeitet in dieser
Depressiven Ich habe es versucht sozusagen. Ich habe versucht, noch diese Premiere da in Essen, das war damals die Geburt der Löwenherz, ein Weihnachtsstück, weil ich da engagiert war zu der Zeit. Und das habe ich aber gar nicht mehr hinbekommen, weil ich auch den Schauspielern gegenüber saß und einfach gar nicht mehr wusste, was ich denen sagen soll. Also ich hatte überhaupt keine Traute mehr und ich habe auch gar keinen Sinn mehr gesehen in irgendwelchen Anweisungen. Ich habe auch in dem ganzen Stück keinen Sinn gesehen und gedacht, das erzählt sich, wenn überhaupt, von alleine. Und
wie hat denn dann das Umfeld, wie haben die Schauspieler, wie hat auch ihre Familie reagiert, wenn jemand, der Regisseur, der ja derjenige ist, der einem auch sagt, wo es lang geht und den plötzlich so wiederzufinden?
Das war ähnlich wie bei dem Beispiel eben mit The Show Must Go On. Die fühlten sich provoziert. Die waren sauer. Die haben gedacht, ich ziere mich und bin nur kapriziös und exzentrisch und wehre mich gegen Ansagen, weil ich das Vorhaben oder das Unterfangen dieses Kinderstück scheiße finde. War überhaupt nicht so. Ich wollte das gerne schön hinkriegen, aber habe es einfach nicht vermocht, das hinzukriegen. Ich habe eigentlich immer nur mich in meine Gästewohnung zurückgezogen und in der Dusche gesessen und heiß geduscht. Das war so der einzige Zustand, den ich ertragen konnte. Und sobald ich draußen war, habe ich nur also diese ganzen Blicke, diese ganzen Erwartungen im Raum gespürt und war davon völlig, ich habe das wie so physischen Schmerz empfunden.
Das heißt, es gab auch nie die Möglichkeit zu sagen, ich bin krank, ich befinde mich gerade in so einer depressiven Phase, ich brauche Hilfe?
Das habe ich dann irgendwann. Ich habe dann irgendwann so eine Woche vor der Premiere gesagt, ich geht nicht mehr. So. Und dann habe ich mich dem Intendanten gegenüber offenbart und der war natürlich sauer, weil er gesagt hat, hätte man auch vorher sagen können, aber ich habe ja nicht damit gerechnet, als ich aus der Klinik kam, dass das da war ich ja auch noch mehr manisch sozusagen unterwegs und das ging eigentlich zwischen diesen beiden
Zustand,
genau, und dann ging jetzt das so gekippt und das wusste ich nicht, dass das so stark kommt und konnte ich nicht vorhersehen und deswegen.
Wie hat Ihre Familie reagiert?
Naja, sagen wir mal so, die fanden das natürlich auch erschreckend, aber wenn man vorher so monatelang manisch unterwegs ist, dann ist so eine Depression für die Angehörigen eine Wohltat. Weil Ruhe einkehrt, die kommen mal wieder dran, diese werden mal wieder gehört, kommen mal mit ihren Anliegen durch, können mal ihre Perspektive schildern. Also das ist so eine ausgleichende Gerechtigkeit.
SWR 1, Leute der Woche.
Das Wahlrecht auch für Frauen legte vor 100 Jahren einen wichtigen Grundstein für die gesetzliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Wie sieht es um die Chancengleichheit heute aus? Viel diskutiertes Thema. Und als am Mittwoch die beiden Kabarettistinnen Anka Zink und Patricia Moresco zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim waren, ging es auch darum, was sich seit dem Wahlrecht alles getan hat. Anka Zink.
Also es hat sich einiges getan und es ist ein Selbstverständnis, zumindest in unserem Land, wo ich, furchtbare Sache, aber als habe die Entwicklung nach dem Krieg uns gut getan, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber nichts ist für ewig und man muss dafür kämpfen, um Sachen zu erhalten, also auch um Gutes zu erhalten. Und zu Gutes zu erhalten gehört aus meiner Sicht ganz klar, dass Frauen eine Stimme haben.
Waren Frauen damals Menschen zweiter Klasse?
Ja. Und ich meine, es gibt Länder, in denen sind die das immer noch. Also ich meine, wenn wir zum Beispiel jetzt die brandaktuellen Entwicklungen aus den Vereinigten Staaten nehmen, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückgewonnen haben, liegt daran, dass sehr viel mehr Frauen zurückgekehrt sind, die sich gegen den Präsidenten über den aufgeregt haben, schon seit 2 Jahren. Und wie wir alle wissen, gibt es ja genug Gründe dafür.
Klar, auf der anderen Seite, Sie haben ihn vor 2 Jahren auch gewählt, wissend, welches Verhältnis er zu den Frauen hat.
Ja, das ist ja schlimmer, dass diese ganzen Despoten von Frauen mitgewählt werden.
wie Erdogan, wie Putin und so weiter.
Man spricht nicht für die Frauen.
Nee, wieso das denn nicht? Die Männer wählen die doch auch. Das ist übrigens immer die Geschichte. Also was jetzt so zum Beispiel kommt, egal was eine Frau macht, ist verkehrt. Egal, wenn es ein Mann macht, ist eine Ausnahme. Also wenn ein
das
Mann,
habe ich nicht gesagt.
Wenn ein Mann irgendwo versagt, dann hat ein Mann irgendwo versagt. Wenn eine Frau irgendwo versagt, haben alle Frauen versagt. Das ist das Spiel, was sozusagen an der Stelle getrieben
Frau Zink,
wird von der
glauben
öffentlichen
Sie,
Meinung.
Frau Zink, was Sie gerade gesagt haben, glauben Sie das wirklich? Heute, 2018?
Ja.
Ja?
Ja, also weil ich meine, gucken Sie unsere eigene Politik an. Diese zum Beispiel ein Herr Seehofer in Bayern, der hingeht und eine Koalition, die unter Mühen entstanden ist, aufs Spiel setzt. Warum? Es kann nur einen einzigen Grund geben, wegen seiner Ehre, wegen seiner Würde. Er stellt sich hin und sagt, ich will nicht der Watschenmann sein. Er droht mit Rücktritt. Ich warte darauf, dass er es endlich tut.
Gut, aber wenn Sie die politische Situation in Deutschland 2018 ansprechen, noch gibt es zwei weibliche Parteivorsitzende der beiden großen Parteien, Frau Nahles und Frau Merkel, eine Kanzlerin seit mehr als 10 Jahren, also da gibt es ja eine Form von Gleichberechtigung, die vor 100 Jahren undenkbar gewesen wäre.
Ja, das ist wohl richtig. Es sind Leuchttürme, wie man so schön sagt. Aber es ist auch so, dass nicht zuletzt Frau Merkel auf dem Bundesparteitag der Jungen Union gesagt hat, mal gefragt hat, wo da ein paar Frauen im Vorstand sind bei der Jungen Union. Die Junge Union entwickelt sich jetzt wieder zurück zu dem Stadium, was sie vor 30 Jahren hatte, als er mit denen nie ausgehen wollte.
Ich finde, dass die Gleichberechtigung noch nicht wirklich stattgefunden hat. Aber es geht nicht darum, Lamoya zu sein, zu sagen, oh Gott, uns Frauen geht es furchtbar schlecht. Wir können definitiv viele Dinge erreichen, die wir früher nie erreichen konnten. Aber es ist eben mit Ellbogen und es wäre halt schön, wenn es ein bisschen einfacher wäre und man sich gegenseitig respektiert. Und ich persönlich, oder ich würde auch sagen, meine Kollegin, uns geht es ja nicht darum, aufzuzeigen, Männer sind schlecht und wir sind besser, sondern es geht darum, dass wir einen gemeinsamen Konsens finden.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Wie war das noch mit der Himmelsscheibe von Nebra, einem der wichtigsten archäologischen Funde der Gegenwart? Harald Meller ist einer der bekanntesten Archäologen unserer Zeit und ihm war es damals zusammen mit der Schweizer Polizei gelungen, die Himmelsscheibe von Nebra in Besitz zu nehmen. Sie war auf dem Schwarzmarkt angeboten worden, wie er in SWRs Leute bei Wolfgang Heim am Freitag erzählte. Hier die ganze Geschichte.
Damals, 1999, sind zwei Raubgräber nach einem langen, durchzechten Feuerwehrfest da auf den Mittelberg. Und dort war eingezeichnet, dass es ein archäologisches Kulturdenkmal gibt, nämlich die Ringwallanlage. Und die hatten von dem Wessi damals, wie sie sagten, zwei Metallsuchgeräte gekauft und die wollten Schätze finden. Und dann piepst es ganz furchtbar bei einem und er dachte, er findet einen alten Eimerdeckel. Und dann hat er mit so der Feuerwehrhacke reingehauen und so, dann war das festgebacken und dann hat ihm sein Freund geholfen. Und dann fanden sie die Himmelsscheibe und dann dachten sie, ui, Gold, und das ist ja toll. Und haben das in eine Plastiktüte gepackt und haben das nach Hause geschleppt und haben dann den Westler angerufen, der ihnen diese Sonden verkauft hat. Und der kam schon am nächsten Tag und hat für 30.000 Euro die Himmelsscheibe sozusagen gekauft.
Aha.
Und hat dann die in den Westen gebracht, um sie gewinnbringend loszuschlagen. Sehr, sehr viel teurer natürlich. 3 Jahre danach habe ich davon erfahren und dann sind wir sozusagen in gewisser Weise in eine Szene eingetaucht und dann 2002 saß ich in einem Tiefgeschoss in einem Basler Hotel den Leuten gegenüber, die sie jetzt besessen haben.
Was waren das für zwei?
Das war eine Dame, die ein Restaurant betreibt und es war ein Herr, der eigentlich Lehrer ist und aber dachte, er hat einen großen Schatz, hatte er auch. Aber die wussten, dass das illegal ist und die wollten das mir sozusagen verkaufen. Ich war so ein Lockvogel der Polizei.
Die wussten nicht, wer sie sind.
Die wussten, wer ich bin, aber sie dachten, in der Schweiz ist man auf neutralem Boden und sie dachten, dass sie die Polizei abgehängt haben und dass keine Polizei da ist. Aber die Polizei hatte mich natürlich überwacht. Und ich war zwar im Zweifel, ob die wirklich da sind, aber Gott sei Dank waren die da. Beide wurden verhaftet. Es gab eine Hausdurchsuchung. Der gesamte Fund wurde sichergestellt. Und dann dauerte es noch mehr als ein halbes Jahr, bis die ganze Fundgeschichte aufgeklärt wurde. Und wir wussten, wo die Himmelsscheibe herkommt.
Also nochmal, die Himmelsscheibe hatten die nicht in Basel im Hotel in der Plastiktüte dabei, sondern die war irgendwo in einem Haus gelagert?
Die hatte der Herr in einem Handtuch um den Bauch gebunden.
Die Himmelsscheibe. Unterm Pullover.
Und in diesem Tiefcafé, im Keller praktisch, zog er die dann plötzlich raus, gab sie mir in die Hand. Und ich sollte die Echtheit prüfen und dann sollte ich ihm den Koffer mit Geld geben.
Und dann? Kam naja, die Polizei?
Nee, die Polizei dachte ich hatte verloren. Da war ein einbeiniger Mann und ein junges Mädchen und das konnten ja nicht Polizeibeamte sein, nicht? Ich hatte kein Geld dabei und war in großer Not. Und normalerweise, es war ein älterer Herr, hätte ich ihm vielleicht die Scheibe entrissen, aber der hatte die Hanse in der Ledertasche, dass ich immer dachte, der hat eine Waffe. Die Polizei hatte mich gewarnt, ich solle nichts machen, da würden schlimme Dinge passieren. Also bin ich auf die Toilette und versuchte, die Polizei anzufunken. Und als ich die Polizei erreichte, kamen die dann auch schon, aber die hatten uns immer überwacht. Der Einbeinige und das junge Mädchen waren von der Polizei. Dann wurde der Mann festgenommen, die Himmelsscheibe sichergestellt und bei einer Hausdurchsuchung wurde der Rest des Fundes entdeckt.
Sie könnte mehr als 4000 Jahre alt sein. Die kreisförmige Bronzeplatte aus Gold, die astronomische Phänomene und religiöse Symbole darstellt. Als Himmelsscheibe von Nebra wurde sie bekannt. Harald Meller ist einer der bekanntesten Archäologen unserer Zeit. Ihm war es mit Hilfe der Polizei gelungen, die Himmelsscheibe aus dem Schwarzmarkt heraus zu sichern. Und als er am Freitag zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim war, hat er auch berichtet, wie die Menschen am Ausgrabungsort in Sachsen-Anhalt vor 2000 Jahren vor Christus gelebt haben.
Der Staat war völlig durchorganisiert. Die Häuser sind nahezu alle gleich groß. Sie siedeln entlang der Flüsse ganz ideal bei ihren Äckern. Die Leute waren alle sehr wohlgenährt und nicht arm, aber ein erheblicher Teil ging an Abgaben an die Armee und an den Fürsten, der alles kontrollierte. Das Interessante ist ja bei so einer Staatsbildung in Ägypten oder in Vorderasien, da macht man das Niltal vorne und hinten zu und die können nicht fliehen, dann sind die Bauern alle sozusagen sofort die Sklaven, nicht?
Aha.
Und das hängt auch mit der hydraulischen Landwirtschaft zusammen, dass man dort Bewässerung braucht. Bei uns kann jeder Ackerbauer selber entscheiden und da gibt es immer ein gewisses Maß an Freiheit und es gibt in diesem weiten Land die Freiheit abzuhauen. Das heißt also, du kannst die nicht zu sehr ausbeuten, denn du kannst sie nicht der Flucht hindern. Okay. Es muss also sich lohnen und es muss gut funktionieren. Und das tat es zumindest für 400 Jahre.
Hatten die eine Religion?
Ja, die haben eine sehr interessante Religion. Und die Religion ist das absolut Entscheidende. Denn wie bringst du die vielen dazu, dem einen zu huldigen? Wie bringst du Menschen dazu, dass sie sozusagen, einer hat alle Macht und wir geben einer kleinen Gruppe den Großteil unseres Einkommens ab? Das kann man nur mit Religion und das kann man nur als charismatischer Führer. Und das Charisma konstruiert man über Religion.
Aha.
Und das ist der Trick überhaupt. Die Religion kontrolliert letztlich die Leute, die man beherrscht.
Wer war ganz oben und wer war ganz unten?
Ganz oben war ein König, der in einem gigantischen Grabhügel liegt, mit dem er hier den ganzen Sender begraben könnte. Der hat also mindestens 60 bis 70 Meter Durchmesser und hat 15 Meter Höhe. Sie können sich vorstellen, wie groß das ist. Und da liegt der König mit Goldschätzen, die man sich nicht vorstellen kann, nicht also mit kiloschweren Goldschätzen. Und die Armee hinter ihm ist in Farbcodes gestaffelt. Die Adligen haben goldschimmernde Bronzewaffen, die normalen Leute haben Kupferwaffen.
Gab es Sklaven, also Leute, die hierarchisch dann ganz unten gestanden sind in der damaligen Zeit?
Es gibt natürlich ein Sklavensystem und zwar beutet man offenbar Sklaven aus den nördlichen Nachbarn. Man bezahlt den nördlichen Nachbarn mit Waffen. Und mit diesen Waffen überfallen die Skandinavien, holen Felle, holen vor allem Bernstein und bringen wahrscheinlich Sklaven mit. Denn wir haben in diesem großen Grabhügel riesige Mahlsteine gefunden. Und das sind Staatsmahlsteine. Das heißt, die werden im Grunde von Sklaven bedient. Und die versorgen wahrscheinlich das große Heer mit dem entsprechenden Mehl.
Ein paar hundert Jahre hat dieses Land Bestand gehabt und ist dann schlussendlich untergegangen. Warum?
Untergegangen ist es wahrscheinlich, wenn du Gottkönig wirst, dann bist du anders als in der Stammesgesellschaft nicht mehr der Vertreter des Volkes gegenüber der Götter, sondern du bist der Vertreter Gottes gegenüber dem Volk. Dann bist du aber verantwortlich, wenn die Ernten schlecht werden, wenn das Wetter schlecht wird und wenn die Vulkane ausbrechen im Mittelmeerraum und die Santorin-Katastrophe vielleicht um 1618 ist eine der gigantischsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte und dann wird das Klima schlecht, dann werden die Ernten schlecht, dann bist du schuld und dann geht das Reich unter.
Eins gehört. SWR 1.